Aber hier möchte ich mich jetzt auf ein Unterthema beschränken, innerhalb des ganzen Gebiets von was Buddhismus zu bieten hat, nämlich buddhistische Ethik. Das ist eigentlich, worüber ich heute reden will, buddhistische Ethik. Ethik ist nur ein Teilbereich im großen Methodenangebot vom Buddhismus. Also neben Meditation, neben Freundschaft, neben Doktrinen, die helfen, klareren Blick zu entwickeln, Erkenntnis, Weisheit. So in dieser ganzen Palette von verschiedenen Methoden und Angeboten ist Ethik nur ein Teil, aber eben ein sehr wichtiger Teil. Ich denke, wer sich Buddhist nennt, wird auch sich bemühen, ethischer zu leben. Ich denke, das ist ein ganz Basisteil buddhistischer Übung. Ethik ist der Bereich unseres Lebens, der sich mit der Frage befasst, was soll ich tun? Oder wie sollte ich handeln? Oder vielleicht, um das Wort soll zu vermeiden, etwas offener und treffender formuliert, was ist in dieser gegebenen Situation die beste Art zu handeln? Ja, das ist der Bereich der Ethik. Und manchmal müssen wir ganz bewusst ethische Entscheidungen treffen. Ja, sage ich in dieser Situation die Wahrheit? Oder sage ich doch vielleicht lieber eine Lüge, weil das im Moment vielleicht weniger Ärger macht? Oder nehme ich mir etwas, was mir eigentlich nicht gehört, aber es gibt sich gerade die Gelegenheit, das zu nehmen. Keiner merkt das. Nehme ich mir das oder nehme ich mir das nicht? Das sind bewusste ethische Entscheidungen, die wir treffen. Wir kommen alle in solche Situationen. Aber es gibt auch viele Momente, wo wir ethische Entscheidungen treffen, wo wir gar nicht drüber nachdenken, wo wir nicht wirklich bewusst uns sind, das ist jetzt eine ethische Frage, die wir so im Vorbeigehen entscheiden, ohne groß drüber nachzudenken. Beim Einkaufen, beim Telefonat mit einem Kunden, beim Umgang mit den eigenen Kindern. Einfach kleine Entscheidungen, die wir von Moment zu Moment treffen, die sehr wohl mit Ethik zu tun haben. Und jeder von uns trifft diese Entscheidung, jeden Tag, viele, viele Male. Und dabei lassen wir uns von bestimmten Werten leiten, die wir vielleicht ganz bewusst verfolgen und vielleicht auch gar nicht so bewusst. Ja, viele Menschen haben eine Ethik irgendwie so zusammengeschustert, nur so halb bewusst, aber wir alle haben irgendwelche Grundsätze, nach denen wir entscheiden, sonst wären wir entscheidungsunfähig. Und ich weiß nicht, die Assoziationen mit dem Wort Ethik sind unterschiedlich. Manche Menschen assoziieren Ethik schnell mit Regeln, also das Ethik, was damit zu tun hat, Regeln zu haben, was man tun sollte, was man nicht tun sollte und dass diese Regeln sehr oft auch als von außen auferlegt empfunden werden, von irgendeiner äußeren Autorität. Diese äußere Autorität könnte Gott sein, der Regeln oder Gebote uns auferlegt, oder es könnte auch nur sozusagen die Stimme der Eltern sein, die wir im Ohr haben, die wir verinnerlicht haben als Erwachsene, die wir aber immer noch als eine Art Autorität erleben. Viele Menschen assoziieren Ethik auch mit Begriffen wie gut und böse. Ich weiß nicht, ob das was ist, was hier in den Köpfen ist, aber viele Menschen würden mit Ethik diese Begriffe verbinden oder wenigstens die Begriffe richtig und falsch. Um ein bisschen Gefühl dafür zu vermitteln, wie Buddhismus Ethik sieht, ist es wichtig, vielleicht erstmal sich ein bisschen loszulassen mit Vorannahmen, die wir zum Thema Ethik haben, weil buddhistische Ethik doch etwas anders ist als viele ethische Systeme, mit denen wir im Westen mehr vertraut sind. Also es gibt nach buddhistischer Sicht keinerlei externe Autorität. Ja, niemanden, der uns irgendwelche Gebote erteilen könnte oder Regeln erteilen könnte. Es gibt keinen Gott, kein höheres Prinzip oder göttliche Kraft oder etwas dieser Art. Und auch die Vorstellung von sowas wie dem absolut Guten oder dem absolut Bösen ist im buddhistischen Denken sehr fremd. Das sind Begriffe, mit denen im buddhistischen Denken nicht so viel operiert wird. Aus buddhistischer Sicht hat Ethik nicht so viel damit zu tun, dass man gut oder böse ist, sondern hat eigentlich mehr damit zu tun, zu verstehen, wie man mehr im Einklang mit der Wirklichkeit lebt. Ja, wie man sich tatsächlich im Einklang mit Wirklichkeit bewegt. Das ist eine Art Kunst. Es geht also nicht darum, ob man böse oder gut ist, sondern eher, ob man intelligent handeln kann oder ob man sozusagen gegen die Wirklichkeit agiert und sich deswegen an ihr auch immer wieder stößt. Je mehr ich mich verstehe, meinen Geist, meine Emotionen, meine Absichten, je mehr ich die Welt um mich herum verstehe und die Prozesse, die da in Gang sind, je mehr ich die Gesetzmäßigkeiten begreife, die in mir und um mich herum ablaufen, desto mehr kann ich im Einklang mit dieser Wirklichkeit leben. Je weniger ich die Gesetzmäßigkeiten in meinem Geist und den anderen verstehe, desto weniger kann ich im Einklang mit ihm leben. Und ich hatte vorhin davon gesprochen, dass die Welt wie ein ganz komplexes Geflecht von Bedingungen ist, eine Art großes Netz. Je mehr ich mich als Teil dieses Netzes tatsächlich erlebe und verstehe, desto mehr verstehe ich mich auch als verbunden mit anderen Dingen, mit anderen Menschen, mit anderen Wesen. Und desto genauer erkenne ich, dass ich mit jeder meiner Handlungen eine Wirkung auf diese anderen habe. Wenn ich so das Gefühl habe, wenn ich ein Weltbild habe, ich bin hier abgetrennt, ich mache, was ich will und die anderen machen auch, was sie wollen, dann ist, was ich tue, nur meine Sache. Aber je mehr ich mich tatsächlich als verbunden erlebe, je mehr ich merke, dass alles, was ich jetzt tue, tatsächlich eine Wirkung auf ganz, ganz viele andere hat, desto mehr werde ich bewusster handeln. Ja? Ich mache mir meine Handlungen bewusster. Ich erkenne, dass bestimmte Handlungen, die ich tue, eine Art Impuls in dieses Netzwerk schicken, der einen negativen Rückkopplungseffekt einlädt. Ja? Bestimmte Handlungen, die ich tue, senden wie in dieses Gefüge von Bedingungen einen Impuls aus, der früher oder später negativ auf mich zurückprallt. Ein Beispiel dafür ist, wenn ich aus Wut heraus handle. Ich bin jemand, der schnell, ne, ich werde nicht mehr ganz so schnell wütend, sehr viel weniger als früher, aber ich habe immer noch diese Tendenz, dass ich wütend werden kann, ärgerlich werden kann. Sehr viel zivilisierter als früher, aber immer noch. Und wenn man wütend ist, dann setzt das Energie frei und kurzfristig kann man eine Menge damit bewirken. Ja, wenn jemand wütend ist, kann er oft kurzfristig bekommen, was er will, weil er Power hat dahinter. Aber mittelfristig kommen eine Menge andere Rückwirkungen auf mich zurück, wenn ich aus Wut handle. Ja, ich verliere das Vertrauen von Menschen, ich gefährde Beziehungen und das wird einen hohen Preis haben. Es schwächt die Kontrolle, die ich über mich habe. Ja, wenn ich mich oft Wut hingebe, heißt das, dass ich mich nicht mehr so im Griff habe und unberechenbar werde, selbst mir selbst gegenüber. Es schürt Misstrauen in meiner Umgebung, es untergräbt meine Lebensqualität. Das heißt, einen kleinen Vorteil, den ich habe, weil ich wütend geworden bin, dafür bezahle ich einen hohen Preis. Du lachst, kennst du das? Okay. Ich glaube, es kennen auch ein paar andere. Buddhistische Ethik möchte uns dazu erziehen oder dazu anlernen, genauer zu beobachten, genauer Zusammenhänge zu begreifen, im eigenen Verhalten, in der Wirkung auf die Welt, in der Rückwirkung, die jedes Verhalten wieder hat. Und uns einfach klüger zu verhalten, damit wir uns selbst und anderen weniger schaden. Das ist, worum es in buddhistischer Ethik geht, uns klüger und intelligenter zu verhalten, weil wir mehr verstanden haben, welche Gesetzmäßigkeiten da sich abspielen. Aus buddhistischer Sicht ist besonders wichtig dabei, was für eine Motivation wir haben. Ja, die eine und die gleiche Tat kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, aus welcher Motivation heraus wir sie tun. Oder aus welcher Geistesverfassung heraus wir handeln. Und es gibt drei Geistesverfassungen, die ziemlich sichere Anhaltspunkte sind, dass wenn wir jetzt handeln werden, das Ärger bringen wird. Das zu langfristig zu nichts Gutem führt. Und das ist immer dann, wenn Gier im Spiel ist, wenn Hass im Spiel ist oder Verblendung im Spiel ist. Im Buddhismus nennt man das die drei unheilsamen Wurzeln oder die drei giftigen Wurzeln, weil alles, was aus diesen Wurzeln heraussprießt, letzten Endes zu nichts Gutem führt, weder für mich noch für andere. Gier ist eine Haltung von starkem Verlangen, haben wollen. Ich will etwas haben, ganz stark. Wenn ich in einem Zustand von Gier bin, dann verliere ich den Kontakt mit den Bedürfnissen anderer. Das heißt, ich bin total in einer sehr extremen subjektiven Subjektivität. Ganz extreme Subjektivität. Ich und meine Bedürfnisse, meine Wünsche zählen, wenn ich in einem Zustand von Gier bin. Meins mehr alles sofort. Ja, das ist so die Haltung von Gier. Und es kappt sozusagen mein Empfinden dafür, dass ich mit anderen verbunden bin. Also Gier schwächt dieses Gefühl von Verbundenheit und wirft mich zurück auf ein Extrem von ganz starker Subjektivität. Hass ist die gegenteilige Kraft. Gier will haben, Hass will nicht haben. Hass ist eine Haltung von starker Aversion, von starker Abneigung und Abwehr gegen irgendetwas. In der Regel aus Selbstschutz. Wenn wir sehr starke Aversion gegen was haben, hat das fast immer mit Angst zu tun. Mit irgendeiner Form, wir wollen uns vor irgendwas schützen, wovon wir uns bedroht fühlen. Jede Form von Abneigung und von Abwehr ist eigentlich ein Aspekt der Realität, den wir von uns wegschieben, den wir ignorieren, den wir versuchen, ungeschehen zu machen. Und leider rächt sich das meistens, weil die Realität ist da, ob wir sie mögen oder nicht. Das heißt, wenn wir versuchen, einen Teil der Wirklichkeit auszublenden durch heftige Aversion, führt das auch meistens zu nichts Gutem für uns selbst. Und diese dritte dieser giftigen Wurzeln, dieser unheilsamen Verfassung, aus denen heraus unethische Handlungen kommen, nennen wir im Buddhismus oft Verblendung, wir könnten es auch Unwissenheit nennen. Es ist das starke Gefühl, die starke Überzeugung, dass hier ich bin, ein abgetrenntes Ich, ein festes Selbst, fest, dauerhaft, getrennt von dem Rest der Welt, das, weil es so abgetrennt ist, auch verteidigt werden muss, weil es gefährdet ist, das auch gefüttert werden muss. Wieder Gier und Hass kommen damit rein, oft verbunden mit einem Gefühl von existenziellem Alleinsein. Ja, wir sind abgetrennt. Hier bin ich, da ist die Welt. Und manches davon will ich haben, anderes will ich nicht haben. Aber die Grundunwissenheit ist überhaupt diese Überzeugung, dass wir abgetrennt und fest und dauerhaft sind. Wir kennen uns nicht als einen fließenden Teil dieses gesamten Prozesses von vernetzten, bedingten Prozessen. Wir kennen uns nicht als Teil eines Netzes von Verbundenheit.